Sehr schönes Lied. Ja, eben als die Zeitung erwähnt war, ist mir auch eins eingefallen. Ich interessiere mich sehr so fürs Weltgeschehen und besonders auch, wir leben ja zeitweise in der Türkei und dann was in Israel geschieht und in der ganzen Region, und das ist dramatisch, niederschmetternd manchmal. Und Ende November war ich von der HMK aus auf einer Konferenz, wo ein iranischer Bruder gesprochen hat, der so missionarisch aktiv ist, der geht in Länder, wo eigentlich man gar nicht rein kann, nach Somalia und nach Afghanistan und so. Und da habe ich gedacht, jetzt habe ich mal die Chance und frage ihn, wie er die ganzen Entwicklungen beurteilt. Und dann sagt er mir: Wolfgang, das ist alles nur Ablenkung vom Satan. Wir sollen uns konzentrieren, das Evangelium zu verkündigen. Und das fand ich gut. Also ich bin mir sicher, der kriegt auch einiges mit, aber man kann sich so da reinsteigern und alles analysieren wollen und dann das Entscheidende vergessen. Wir sind hier, um Menschen auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten und sollten uns nicht ablenken lassen. Ja, es geht um Freude auch im Leiden. Ich bin nicht mehr so jung, ich bin 66, letztes Jahr schon geworden. Deswegen kann man schon mal ein bisschen rückblicken, und rückblickend fiel mir irgendwann mal auf, dass ich in meinem Leben als Christ und was ich bei anderen Christen, die mir Vorbilder waren, irgendwie gesucht habe, war Freude im Herrn. Vielleicht, weil das bei mir von meinem Charakter her nicht immer so automatisch da ist, dass ich auch manchmal mich dazu überwinden muss. So ein paar Beispiele: als ich junger Christ war in unserer Gemeinde, war ein Jugendpastor, der Werner Gallmeier. Das war auch schön, dass der gut Fußball spielen konnte, weil ich habe Geländespiele nicht so gemocht, aber Fußball war gut. Aber der hat so eine ansteckende Freude daran gehabt, Menschen von Jesus weiterzusagen. Also der konnte auch mal böse werden und so, aber der hat Freude ausgestrahlt. Oder ich denke an einen anderen neben von vielen, die mir vielleicht einfallen könnten. August war ein Bruder, der mindestens, ja, sagen wir mal, 20 Jahre älter als ich oder so, ist auch mittlerweile beim Herrn, war beruflich Baggerführer im Kohlebergbau gewesen, hat sich mit 45 ungefähr erst für Jesus entschieden, aber hat so eine Freude gehabt und ausgestrahlt, und besonders hat er deswegen Lieder gemocht, hat im Alter noch Gitarre gelernt, nicht immer hundertprozentig stimmig, aber. Und als ich das letzte Mal gesehen habe, kurz danach ist er gestorben, hat er sich noch so ein Fußschlagzeug so gekauft, wo man so mit der Gitarre dann noch nebenbei noch, aber das war Freude am Herrn. Und so Sachen haben mich immer wieder angespornt, aber das muss begründete Freude sein, also keine Illusionen oder so Halligalli-Freude, die nach der Party am nächsten Morgen in Trübsinnigkeit übergeht. Das eben, und dann gerade, wenn Menschen durch Schwieriges durchgehen und dann haben sie noch Freude, das wirkt glaubwürdig. Ein anderer guter, ein Vorbild für mich, Rolf Waldeck, der das Hoffnung für dich geleitet hat, wo ich mal mitgearbeitet habe, christliches Reha-Zentrum, hat vor 1,5 Jahren seine Frau verloren, sie ist an Krebs gestorben. Und jetzt hat er in seinem Weihnachtsbrief geschrieben, so ungefähr, nicht wörtlich, sagt: der Schmerz über den Verlust meiner Frau kommt mindestens 2-3 Mal am Tag ganz stark in mir hoch. Aber irgendwie kommt dann immer gleich auch die Freude an der Liebe Gottes, und die wird dann noch stärker. Das fand ich beeindruckend ehrlich, aber wo ich dachte, so eine Freude möchte ich auch haben. Und so schreibt nun Paulus diesen Vers, der früher bei euch hier an der Wand stand: Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Nochmal will ich euch sagen, freut euch. Das macht er so befehlsartig, ne? Und nicht nur einmal, sondern mehrmals in diesem Brief, sodass er an einer Stelle sogar vor diesem Vers noch schreiben muss: Freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Also da hat er es bis zum 3. Kapitel wohl schon mehrmals geschrieben. Und sagt: Macht nichts, ich sag's euch nochmal. Freut euch. Die erste Frage für mich war: Kann man Freude befehlen? Das ist ja eigentlich ein Befehl. Aber es ist ein Befehl Gottes. Und das ist anders, als wenn dir irgendjemand sagt, so jetzt, musst dich jetzt freuen. Weil im Befehl zur Freude steckt die Kraft zur Freude. Das ist ja interessant. Immer wenn Gott etwas anordnet, dann geschieht es auch. Es ist ja ganz am Anfang der Bibel, es werde Licht. Und da hat nicht die Finsternis, wenn sie es denn könnte, Gott geantwortet, ah, ist doch alles dunkel, wie soll das denn gehen und so, ne? Sondern es wurde, er sprach und es geschah. Oder dann, wo Jesus vor dem Grab von seinem wirklich persönlich guten Freund Lazarus steht und der ruft da hinein, das war noch bevor der dann da so stand, Lazarus, komm heraus. Da waren bestimmt viele dabei, die gesagt haben, ja, wie kann man einem Toten Befehl geben? Was soll der denn machen, der arme Mann? Was denkt da Jesus? Ne? Komm, Lazarus. Und dann waren die alle umgehauen, plötzlich bewegte sich was und dieser noch mit Bandagen oder wie man das nennt, eingewickelte Lazarus stand plötzlich im Eingang von diesem Felsengrab. Und dann musste Jesus sagen, so jetzt macht mal die Binden da los. Versteht er? Genauso ist freudig, vielleicht auf den ersten Blick ein unmöglicher Befehl in meiner Situation, in der Situation der Welt und so, aber wenn Gott das sagt, dann steckt da drin die Möglichkeit, das auch zu tun. Jesus gebietet den Toten und sie gehorchen, dann funktioniert es doch auch, wenn er Freude gebietet. Du kannst eine Menge Gründe finden, warum das jetzt gerade nicht möglich ist, oder du kannst einfach glauben, ja Herr, wenn du das sagst. So wie Petrus zu Jesus gesagt hat, Herr, wenn du sagst, dann gehe ich auf dem Wasser. Dann sagte Jesus, komm raus und dann ging's. Natürlich bei der Freude ist so, manchmal müssen wir auch erstmal Hindernisse wegräumen, also vielleicht Buße tun über unseren Abdriften von Jesus oder so, was uns die Freude geraubt hat. Aber dann darf uns eigentlich nichts hindern. Mir fiel da noch der Habakuk ein, Habakuk 3, Vers 18 habe ich ja nicht hingeschrieben, der sagt, ich will mich freuen in dem Herrn. Und schaut euch das mal an, was er vorher gesagt hat. Der Weinstock trägt keine Trauben mehr, die Gerste ist verdorrt und alles Mögliche, die Felder sind. Aber ich will mich freuen in dem Herrn. Das war also dieser Entschluss im Blick auf das, was er in Jesus hatte. Und wenn wir den ganzen Brief, den Philipperbrief, um den es ja jetzt im Wesentlichen geht, anschauen und den Hintergrund, dann werden wir schnell merken, dass es wirklich hier um Freude auch im Leiden geht. Weil der Paulus war glaubwürdig, der immer wieder sagt, freut euch. Ich sagte ja schon, es gibt auch so eine falsche Aufforderung. Es gibt ja so Christen, die immer meinen, lächeln zu müssen und dann, wenn du sagst, ah, mir geht es gerade so schlecht, dann Halleluja, preis den Herrn. Wenn das von Herzen kommt, kann das, ich will das nicht schlecht machen, aber es kann auch so sein, dass wir da denken, ja, der hat gut reden. Na, der ist nicht in meiner Situation. Aber wenn Paulus die Gemeindeglieder in Philippi auffordert, ich vermute, da hat keiner mit Zynismus darauf reagiert, weil erstens Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat. Ja, das kommt gleich noch. Also jetzt aktuell, der Philipperbrief ist aus dem Gefängnis geschrieben. Da war einer, der seit Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr genau, der war erst in Jerusalem, dann in Caesarea, dann nach Rom gebracht worden. Die Gefangenschaftsbedingungen waren da wahrscheinlich noch nicht so schlimm, aber er war seiner Freiheit beraubt. Ein Mann, der eigentlich aktiv ist, der eigentlich rausgehen will und rumziehen will. Und wenn der sagt, freut euch, dann können wir das ernst nehmen. Und die in Philippi schon länger in der Gemeinde waren, die haben sich mit Sicherheit daran erinnert, wie die Gemeinde überhaupt entstanden ist. Da war ja schon mal Paulus mit Silas gerade in dieser Stadt Philippi. Und weil sie eine Frau von Dämonen befreit haben, waren sie verhaftet worden, waren geschlagen worden, haben wahrscheinlich mit Schmerzen am ganzen Körper und dann so eingezwängt, das Bild ist wahrscheinlich noch eine Beschönigung, dreckigen Gefängnis, vielleicht noch schwitzende Soldaten ringsherum und so. Und dann steht, Um Mitternacht lobten sie Gott, freuten sich. Ich habe manchmal überlegt, warum nicht gleich? Das hört sich so an, als ob sie erst ein paar Stunden im Gefängnis waren. Meine Antwort ist, dass der Heilige Geist muss ihnen das gegeben haben. Das war nicht so eine Automatik, so jetzt, okay, jetzt singen wir, jetzt sind wir im Gefängnis, jetzt singen wir natürlich, sondern das war eine besondere Gabe des Geistes. Und das war am Anfang der Gemeinde, da hat sich dann der Wärter im Gefängnis noch bekehrt und seine Familie und andere drumherum. Wenn dieser Paulus schreibt, freut euch, dann haben die Leute das ernst genommen. Ja, ich glaube, ich habe letztes Jahr schon mal diese Frau erwähnt, wir haben sie in diesem Jahr noch ein, zweimal getroffen, weil sie jetzt in Deutschland auch wohnt. Die war 16 Jahre wegen ihres Glaubens im Gefängnis in Eritrea und unter ganz schlimmen Bedingungen zum Teil. Und jetzt stand die vor uns, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe, vorletztes Jahr schon in Bremen bei einem Missionstag und hat, ohne das jetzt zu thematisieren, ihre Freude, sie hat so eine Freude ausgestrahlt, wo ich gedacht habe, die müsste doch zutiefst traumatisiert sein. Aber die hat Freude an Jesus. Die hat sicher auch ihre schwierigen Phasen und im Gefängnis hat sie erzählt, wie sie kurz vorm Aufgeben war und so. Sie hätte nur was unterschreiben müssen. Sie hat dann aber rückblickend gesagt, lieber 16 Jahre im Gefängnis als ein Tag ohne Jesus. Freude im Leiden ist möglich, aber das ist natürlich nicht nur möglich, einfach weil Gott uns das gebietet, sondern es gibt auch Gründe für bleibende Freude. Darüber spricht Paulus auch. Er sagt zum Beispiel schon im ersten Kapitel, hat er manches Schwierige geschildert. Er ist im Gefängnis und manche Christen machen komische Sachen. Er sagte, ich werde mich auch weiterhin freuen, so mit einer gewissen Sturheit. Aber dann gibt er eine Begründung, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Also Paulus weiß, es wird gut ausgehen. Deswegen kann er sich freuen. Es ist nicht nur so eine stoische Freude, ja, das Beste ist, wenn ich es mit Humor nehme oder so, ne? Sondern er weiß, letztlich wird es gut ausgehen, aber das Gutausgehen heißt nicht, dass alles sehr schnell so wird, wie man sich es vielleicht wünscht. Aber dass Gott in der Hand hat, dass daraus etwas Gutes, es wird zum Heil ausgehen. In dieser Welt, in der ewigen Welt, dass Menschen zum Glauben kommen, das kann er auch nicht im Einzelnen nachvollziehen, aber es wird gut ausgehen. Glaubst du, dass Gott alles mit dir gut machen will? Das glauben wir theoretisch wahrscheinlich alle, aber wenn es drauf ankommt, müssen wir uns daran erinnern und sagen, jetzt nehme ich meinen eigenen Glauben auch ernst, dann brauche ich nicht verzweifelt zu sein in dieser Situation. Ein weiterer Grund, den Paulus dann einen noch tieferen Grund, weil das ist, dass er mal sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Für Paulus ging es wirklich ganz hart her. Er musste damit rechnen, irgendwann und später nach einer gewissen Zeit später wurde er auch zum Tode verurteilt. Aber er sagt, weil Christus mein Leben ist, ist Sterben mein Gewinn. Das werde ich nie vergessen, als mein Schwager ermordet wurde in der Türkei. Mein türkischer Schwager hat meine Schwägerin das als Wort auf seinen Sarg und jetzt auf dem Grabstein steht das auch jetzt. Christus ist mein Leben. Das heißt ja, deswegen steht immer wieder, freut euch in dem Herrn. Nicht einfach nur freut euch in dem Herrn. Euer Leben ist Christus und euer Leben kann niemand kaputt machen. Das ist bei Gott, zur Rechten Gottes. Ich bin nicht so sehr gut mit Computern, aber es gibt ja diese Clouds, ne, dass irgendwo auf einem Computer, nicht in den Wolken, sondern irgendwo in einem Rechenzentrum, meine Sachen gespeichert sind, wenn ich das will. Das ist jetzt eine Frage, ob man das will, aber und sagen wir mal, mein Computer kommt durcheinander, dann kann ich mit dem, was in der Cloud ist, kann ich den vielleicht wieder herstellen. Jesus ist wie so eine Super-Cloud für uns. In ihm ist unser Leben und wenn alles kaputt geht, müssen wir uns nur wieder kurz schalten mit ihm, um wieder auf, wie sagt man das, Fabrikzustand oder so herzustellen. Jesus ist mein Leben und da kann keiner was kaputt machen, auch wenn bei mir scheinbar alles kaputt geht. Nun könnte man meinen, Paulus hat so sehr in Jesus die Freude gefunden, dass er sich in seinem Leiden zurückzieht, nach dem Motto, Jesus und ich, das genügt mir. Aber das ist gerade im Philipperbrief nicht der Fall, sondern er ruft immer wieder auf, freut euch, und er will, dass die Philipper sich gemeinsam freuen und mit ihm freuen. Also es geht immer auch um Gemeinschaft. Zum Beispiel in diesem Vers, wenn er sagt, ich werde geopfert, also sein Leiden ist irgendwie auch für die Gemeinde und so. Und wenn ich auch geopfert werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso sollt auch ihr euch freuen und sollt euch mit mir freuen. Also das ist nicht so eine Freude, wo man sagt, so jetzt ich rede mit niemandem mehr, Hauptsache ich habe Jesus. Sondern das ist immer eine Freude, wo man will, dass andere sich mitfreuen. Gemeinsame Freude ist ganz wesentlicher Teil christlicher Gemeinschaft. Aber das ist nicht so Freude über deutsche Tore beim Public Viewing bei der Weltmeisterschaft oder so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das falsch ist, Public Viewing in der Gemeinde zu machen, aber das ist nicht die Freude, um die es hier geht. Paulus sagt, freut euch im Herrn. Wir hatten gerade, als wir in der Türkei waren, so mit uns, glaube ich, 12 Leute zu einer kleinen Weihnachtsfeier bei uns zu Hause. Da habe ich mich hinterher richtig gefreut, weil das haben wir jetzt gar nicht so genau geplant, aber das waren alles Leute, wo man merkte, mit denen kann man über Jesus reden und sich freuen. Und haben auch erzählt, was sie für Pläne mit Jesus im neuen Jahr haben und so. Und da habe ich mich sehr gefreut. Das war gemeinsame Freude im Herrn. Es gibt doch manchmal Christen, wo man den Eindruck hat, die reden über alles Mögliche, aber über Jesus reden passt irgendwie nicht. Freut euch gemeinsam mit Jesus im Mittelpunkt. Und ich wünsche euch das als Gemeinde für 2025, dass Menschen hierher kommen und sagen, die freuen sich irgendwie an Jesus und auch zusammen. Das ist eine Gemeinde, wo Freude an Jesus herrscht. Zuletzt ist das Gemeindeleben ist natürlich nicht immer reine Freude, das erlebt auch Paulus. Deshalb stellt er die Aufrufe zur Freude im Philipperbrief auch in den Zusammenhang von Fehlverhalten anderer Christen. Achso, das ist jetzt nochmal hier die schöne Freude. Also das habe ich genannt, was soll's Freude, aber keine falsche Toleranz. Erstmal zu der Was-soll's-Freude, sagt Paulus in Philippa im Kapitel 1, Vers 18, was tut's aber, und das habe ich jetzt mal übersetzt mit was soll's, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Muss man den Hintergrund kurz schildern, er war im Gefängnis und hat erzählt, dass andere Leute jetzt draußen umso mehr Jesus verkündigen, das war an sich gut. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie er das jetzt gekriegt hat, einige haben das bewusst gemacht, um Paulus eine auszuwischen. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie Jesus verkündigen. Ich habe mir das so ausgemalt, die vielleicht Leute sagten, ja, jetzt kommt der Paulus nach Rom und alle sind dann nur hinter dem Paulus jetzt her und so. Vorher waren wir die Bibelstunden gemacht haben. Und irgendwie war das jetzt für die eine Gelegenheit, aus Neid heraus aktiver zu werden. Das hat Paulus natürlich verletzt. Ich weiß nicht, hat er wahrscheinlich von Leuten gehört, dass die auch schlecht über ihn geredet haben und so. Und sowas kann ja viel mehr wehtun als die Schläge der Verfolger. Wenn Geschwister neidisch sind und sich gegenüber mir, also in so einer Situation noch den eigenen kleinen Ansehensvorteil zu suchen, ist ja verrückt. Aber es gibt's. Gibt's bei uns auch. Und da sagt Paulus, was soll's, wenn nur Christus verkündigt wird. Und das ist eine wunderbare Haltung, die er gehabt hat. Es ging ihm so um Jesus, dass er sagt, okay, ist nicht schön, aber da will ich mir jetzt nicht kaputt machen. Und so müssen wir manchmal auch in der Gemeinde manche Dinge einfach, müssen wir auch übersehen oder sagen, Herr, ich will nicht so empfindlich sein. Guck mal, andere Christen werden verfolgt. Und ich überlege mir, die Gemeinde zu verlassen, weil der Bruder so und so oder Schwester so und so irgendwie mich komisch angeguckt hat oder mich nicht genügend beachtet oder so. Das ist es nicht wert. Was soll's? Als Ergänzung möchte ich aber noch einen Freudenaufruf zeigen. Philipper 3, Vers 1 und 2, weiter, meine Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn. Kommt noch ein anderer Halbsatz und dann aber Vers 2, nehmt euch in Acht vor den Hunden. Da zuckt man erstmal zusammen. Der Paulus, der eben so nett war und gesagt hat, was soll's, Hauptsache Jesus wird verkündigt, bezeichnet jetzt andere, die sich auch als Christen bezeichnen, als Hunde. Das war auch damals ein schlechtes Wort, für, wenn man es für einen Menschen braucht. Was ist der Unterschied? Die Hunde sind Menschen, die zwar von Jesus reden, aber die wahre Botschaft davon, wer Jesus ist und was er für uns getan ist, was er für uns getan hat, verdrehen. Und dieser Paulus, der so für Freude plädiert hat, hat da gemerkt, die Freude muss auch geschützt werden. Wenn die Botschaft der Bibel verdreht, verdunkelt wird, dann wird auch die Freude darunter leiden. Und deswegen müssen wir da, wo Irrlehren, wo die Bibel verlassen wird, wo Gottes Wort nicht mehr ernst genommen wird, da hat der Paulus immer hart reagiert. Manchmal mit starken Worten. Es gibt noch andere Sachen, die ich jetzt gar nicht zitieren will, was er manchmal gesagt hat. Aber nicht, weil das irgendwie jetzt Paulus unausgeglichen war, mal so, sondern da, wo Jesus verkündigt wird, aber alle möglichen Schwächen und komischen Gefühle der Christen noch dabei sind, okay, ist nicht schön, aber da, wo es um die Botschaft geht, weil wenn nicht mehr Jesus klar uns vor Augen steht, es ging ja darum, ob man sich noch die ganzen jüdischen Regeln befolgen musste, um gerettet zu werden, wenn nicht mehr klar ist, dass wir durch Jesus und durch seine Tat vollständig geheiligt und beim Vater angenommen sind, dann geht die Freude verloren. Und dann müssen wir auch etwas tun, um die Freude zu verteidigen. Die Freude in Christus ist so wertvoll und einzigartig. Sie ist ein Befehl Gottes, sie ist ein Schöpfungswerk unseres Herrn. Wie er gesagt hat, es werde Licht, so sagt er, es sei Freude in euch. Sie bewährt sich durch den Heiligen Geist auch in schlimmsten Situationen, wie wir bei Paulus und Silas gesehen haben. Und sie ist begründet, eben weil sie Freude im Herrn ist und weil er unser Leben ist. Aber weil die Freude so wertvoll ist, muss sie auch ernsthaft verteidigt werden, wenn am Wort Gottes Abstriche gemacht werden, wenn an der Person Jesu und an seinem Werk rumgedeutelt wird. Zum Schluss nochmal, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Nochmal sage ich euch, freut euch. Herr, ich danke dir herzlich für diese schöpferische Aufforderung. Wir wollen auf dich sehen, wir wollen sehen, wer du unser Leben bist, damit die Freude in uns anhält, durchbricht immer wieder. Wir bitten dich jetzt für alle die verfolgten Geschwister, die in ganz schlimmen Situationen sind und trotzdem immer wieder Durchbruch deiner Freude erleben. Erhalte du ihnen das, Herr Jesus. Und wir bitten dich auch, dass du uns wachsam sein lässt gegen Angriffe auf dein Evangelium, damit die Freude nicht ausgeschaltet wird. Ich bitte dich, dass deine Freude auch hier in dieser Gemeinde in diesem Jahr regiert. Amen.